Das Thema in Sachsen. Recherchen, Meinungen und Stimmen zur aktuellen Lage. Der Podcast von sächsische.de mit Fabian Deike.
Die Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Kitas drohen in Dresden zu explodieren. Vor reichlich einem Monat wurden Pläne der Stadtverwaltung öffentlich, wonach Plätze in Krippe, Kindergarten oder Hort um bis zu 43% teurer werden könnten. Für Eltern, die auf eine ganztägige Betreuung angewiesen sind, würde das nicht selten eine Erhöhung der Gebühren um mehr als 100 € pro Kind bedeuten. Was sind die Gründe für die offenbar sich abzeichnende drastische Erhöhung? Wie aussichtsreich ist eine Petition, die sich genau dagegen richtet? Und was sagt die Stadt selbst zu der jetzt laufenden Diskussion in Dresden? Darum geht es in dieser Folge Thema in Sachsen. Ich bin Fabian Deike und spreche gleich mit dem in Dresden für die Bereiche Bildung, Jugend und Sport zuständigen Bürgermeister Jan Donhauser. Zuvor aber ist zu Gast im Haus der Presse ein junger Mann, der selbst als Erzieher arbeitet, für die SPD Lokalpolitik macht und sich seit reichlich 3 Wochen auch Anmelder einer Petition nennen darf. Guten Tag, Geronimo Ludewig.
Guten Tag, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Herr Ludewig, Sie haben eine Online-Petition auf der Plattform der Stadt Dresden gestartet. Die Petition ist binnen kürzester Zeit und inzwischen auf mehr als 20.000 Mitunterzeichner angewachsen. Wie kam es denn dazu, dass Sie sich zu diesem Schritt entschieden haben?
Ja, also was gekommen ist, war totaler Wahnsinn. Also wir hatten das an einem Dienstag alles angefangen. Es hatte mich eine Kollegin bei der Mittagsschlafsituation darauf angesprochen, dass unser Oberbürgermeister vorhat, die Krippenbeiträge, also die Elternbeiträge für die Krippe, um 107 € zu steigern. Also das wäre für Krippe, wäre das 350 € im Monat für Eltern. In der Kita ist es ein kleinerer Betrag, aber trotzdem eine enorme Steigerung für Eltern. Und da war sofort klar, irgendwas muss passieren. Es muss irgendwas passieren, dass wir wirklich ein Zeichen setzen, dass das nicht geht. Und schon ging's los und ich habe gleich eine gute Freundin, nämlich Carmen Neuburg, angeschrieben. Und Carmen hatte gleich eine super Idee mit der Petition. Und dann hatten wir in eine Gruppe reingefragt, was man noch machen könnte, wer noch Ideen hat. Und dann hat sich noch unser dritter Petent angemeldet, nämlich Lutz Hoffmann. So, und diese drei, also ich, Carmen Neuburg und Lutz Hoffmann, wir haben super zusammengearbeitet. Wir haben innerhalb von einem Tag haben wir es geschafft, eine Petition zu schreiben. Wir haben alles nochmal hin und her geschickt. Dana Frohwieser, unsere Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, war mit involviert. Und sofort ging's los. Mittwoch früh wurde die dann gestartet und es hat einen Lauf genommen, mit dem wir selber nicht gerechnet haben. Mhm. Also ich meine, wir waren 16 Uhr schon, also nach 8 Stunden, die wir die Petition schon online hatten, waren wir schon bei 1700 Leuten und bis zum Abend waren wir schon bei 5000. Mhm. Also es ging wirklich innerhalb eines Tages auf Rekordzahlen und das war für uns unbegreiflich.
Wir führen jetzt hier unser Gespräch rund 2,5 Wochen später, am 14. Oktober. Und da sind es, ich habe reingeguckt, ich glaube 20.300 inzwischen.
Ja, 20.348 Leute. Ich habe auch extra nochmal vorher geschaut. Also eine enorme Zahl und zeigt aber auch, was das natürlich für ein Sprengstoff hier in der Stadt ist, was das auch für Leute bedeutet, wie das Leute auch vor allen Dingen mitnimmt, solche Themen, ne? Wie so eine hohe Zahl, so ein hoher Elternbeitrag, was das für die Leute eigentlich bedeutet.
Und ganz konkret, was ist das Ziel, das Sie damit verfolgen, auch Sie drei Petenten?
Wir stehen jetzt gerade bei einer sehr hohen Zahl. Wir liegen jetzt noch 1400 vorm ersten Platz. Der erste Platz, mit dem ich auch super leben kann, ist kein Platz für Rassisten. Und die hat 21.700 Mitzeichner und wir sind jetzt genau 1400 davor. Wir wollen jetzt erstmal probieren, so viele Stimmen wie möglich zu sammeln. Danach wollen wir mit dieser Petition natürlich auch an die Stadt antreten, an Stadtrat, sowohl auch an den Oberbürgermeister und dort dann klar machen, dass das so nicht geht, dass wir keine maximale Erhöhung wollen, dass keine maximale Erhöhung auch für die Eltern möglich ist. Und das wirklich mit dieser Unterzeichnerzahl, mit diesen Zahlen, denn die sind unglaublich, die sind sehr hoch und ja, wir sind fast die erfolgreichste Petition in ganz Dresden mit so einem Thema, ne?
Das eine sind die Zahlen, die man jetzt beobachten kann, dass die eben steigen, dass es immer mehr Mitzeichner gibt. Das andere sind vielleicht auch Wortmeldungen, Rückmeldungen. Was sind denn so Kommentare, die Sie auch gelesen haben oder was vielleicht auch persönlich an Sie herangetragen wurde?
Also persönlich, ne? Bei uns sind ja auch viele Kollegen Eltern. Bei uns sind auch in der Kita natürlich unglaublich viele Eltern, die darauf auch reagiert haben. Und die auch gesagt haben, dass es wahrscheinlich dazu kommen kann, dass Betreuungszeiten wahrscheinlich auch vermindert werden. Dass Kinder eben nicht mehr viel in die Kita geschickt werden können. Und das kann ja nicht unser Anspruch sein. Wir wollen ja Kinder dazu bringen, viel in der Kita zu sein, Bildung zu erfahren. Kindergarten ist immer auch schon ein Bildungsbereich. Und Kinder brauchen diese Bildung. Die brauchen den Kontakt mit anderen Kindern. Und wenn es am Ende dazu kommt, dass Kinder zu Hause bleiben müssen, weil sich Eltern das nicht mehr leisten können, ihre Kinder in den Kindergarten oder in die Kinderkrippe zu schicken, dann haben wir doch da an der Stelle wirklich ein Problem. Ein sehr, sehr starkes Bildungsproblem.
Stichwort Chancengleichheit dann letztlich auch. Sie arbeiten selbst als Erzieher, das haben Sie hier schon mehrfach platziert, auch in diesem Gespräch, haben also auch tagtäglich mit Eltern zu tun. In einem Nebensatz dieses Petitionstextes heißt es, es dürfe nicht sein, dass Eltern und ErzieherInnen nicht länger gegeneinander ausgespielt werden sollen. Das ist, habe ich jetzt mal zitiert aus dem Petitionstext. Was ist damit genau gemeint? Was sind Ihre Erfahrungen vielleicht auch?
Damit ist vor allen Dingen gemeint, dass wir nicht in so einen Strudel kommen dürfen. Die steigenden Betriebskosten, die in der Kita kommen, sind natürlich davon abhängig, dass Personal- und Sachkosten relevant sind. Wenn jetzt Personalkosten steigen, dann steigen natürlich zwangsläufig auch Elternbeiträge. Das kann aber nicht sein, dass wir dann sagen, ja, Erzieher müssen gleich bleiben im Gehalt. Wir können da keine Tarifangleichung, keine Tariferhöhung fordern. Es muss so bleiben. Das können wir nicht machen. Denn Erzieher brauchen genauso Geld. Erzieher brauchen Anerkennung. Erzieher brauchen auch Wertschätzung. Das ist ganz wichtig. Gleichzeitig kann es aber auch nicht sein, dass Eltern mit ihren Elternbeiträgen auf ein Maximum hochgesetzt werden und dadurch wirklich Probleme haben, mit ihrer Existenz auch selber. Und wenn eins gegen das andere ausgespielt wird, wenn gesagt wird, ja, wir haben ja hohe Personalkosten in der Stadt, wir haben ja auch niedrige Elternbeiträge und auf einmal gesagt wird, naja gut, dann bleiben wir bei den Personalkosten gleich, setzen aber Elternbeiträge auch wieder höher, dann ist das alles ein Strudel, den wir gar nicht haben wollen. Es geht darum, sowohl Wertschätzung für Erzieher hinzubekommen, als auch Elternbeiträge auf einem ordentlichen Satz zu halten.
Also im Prinzip, dass man einen Konflikt zwischen den Eltern und den Erziehern oder dass die Eltern den Konflikt an den Erziehern vielleicht auch irgendwo dann rauslassen. Erleben Sie sowas in Ihrem Alltag als Erzieher, dass wenn vielleicht gerade wieder eine neue Kostenrunde durch ist, dass das auch bei Ihnen dann abgeladen wird, der Frust darüber?
Nein, absolut nicht. Also die Wertschätzung, die ist trotzdem immer da. Mhm. Eltern haben auch sehr viel Akzeptanz für die Situation. Wir haben natürlich auch selber bei uns in unserer Kita wirklich auch Probleme. Immer wieder mit Personal, das fehlt einfach aufgrund von Krankheit, Urlaub, ganz normale Dinge. Und da bringen uns die Eltern sehr, sehr viel Wertschätzung entgegen. Es geht aber generell um unsere Gesellschaft, um das, was wir auch in unserem sozialen Bereich, in unserem sozialen Thema als Prioritäten setzen. Und da kann es eben nicht sein, dass dann eben das eine gegen das andere in der gesellschaftlichen Debatte ausgespielt wird, sondern beides muss zusammen gedacht werden. Kita ist ein Ort, in dem Kinder die erste Bildung erfahren und deswegen müssen sowohl die Eltern als auch die Erzieher an einem Strang ziehen und dann nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen, nicht in dieser gesellschaftlichen Debatte.
Sie deuten es schon an. Welche konkreten Gefahren sehen Sie denn, wenn Elternbeiträge wie angekündigt um 43% steigen würden?
Also auf jeden Fall wird es dazu kommen, dass Eltern wahrscheinlich wirklich die Betreuungszeit vermindern werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle auf dem gleichen Satz bleiben. Dadurch wird es, wie wir schon gesagt haben, Chancengleichheit, Bildungsgleichheit ist da wirklich ein großes Thema, weil ihr dann eben Eltern, die sich das leisten können, natürlich ihre Kinder weiterhin auf eine 9-Stunden-Betreuungszeit in die Kita schicken können, aber Menschen, die sich es eben nicht leisten können, Eltern, die sich es nicht leisten können, dann eben mehr Probleme haben und das dann eben nicht machen können. Und das sind konkrete Probleme, mit denen wir dann auch in der Kita zu kämpfen haben. Wenn Kinder über mehrere Tage vielleicht nur noch über wenige Stunden da sind, ihr Sozialverhalten nicht ordentlich auch ausgeprägt sein kann, keine eigenen Erfahrungsräume auch aufbauen können, dann ist das für das Kind, für die Bildung, für die Entwicklung wirklich eine Schwierigkeit. Und das möchten wir wirklich auch verhindern.
Das sagt der Erzieher Geronimo Ludewig. Ich würde mal gerne den Politiker Geronimo Ludewig fragen. Sie sind ja auch Mitglied der SPD. Die Stadt begründet ihren Kurs mit den gestiegenen Kosten infolge von Inflation und so weiter und auch den höheren Gehältern für Erzieherinnen und Erzieher. Gleichzeitig werden es aber auch immer weniger zu betreuende Kinder. Es kommen auch aktuell eher geburtenschwächere Jahrgänge in die Kitas. Das Argument ist also nicht unbedingt abwegig, dass der ganze Apparat ja mehr Geld braucht und gleichzeitig die Lasten, weil es ja weniger Kinder werden, irgendwie auf weniger Schultern verteilt werden müssen. Wie soll denn eine Finanzierung ohne Erhöhung funktionieren?
Da würde ich mich ganz gerne auf zwei Beschlüsse wirklich festsetzen, die auch im Stadtrat getätigt wurden. Denn diese Beschlüsse, die sind relativ kurzfristig passiert und nicht schon über die letzten 10 Jahre. Es gab einen Beschluss im März 2022, der dann nochmal nachfolgend geändert wurde im Januar 2024. Dieses Jahr also. In diesen beiden Beschlüssen geht es wirklich darum, dass die Elternbeiträge auf ein gesetzliches Minimum, das wäre in Sachsen 15%. Dieser Beschluss würde jetzt noch bei den Krippen bedeuten, wir haben jetzt gerade bei den Krippen einen Elternbeitrag von 16%, würde jetzt noch eine Absenkung von 1% bedeuten. Wiederum bei der Kita wäre die Absenkung noch ungefähr 9%, also deutlich höher. Diese Beschlüsse, die waren auch schon in Zeiten des Geburtenrückgangs. Das bedeutet, der Stadtrat konnte eigentlich auch schon sehen, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Trotzdem wurde der Beschluss auch eingehalten und wurde auch gesetzt im Stadtrat. Und das finde ich auch gut so, weil das wirklich auch bedeutet, dass Eltern nicht eben unglaublich belastet werden. Es wäre wirklich eine sehr starke Belastung. Und deswegen diese Beschlüsse, auf diese beziehe ich mich. Und ich möchte, dass da der Stadtrat an der Stelle auch wirklich das einhält und zeigt, ja, wir haben Beschlüsse, diese Beschlüsse wollen wir auch beibehalten. Denn diese Beschlüsse waren nicht von vor 10 Jahren, sondern die Beschlüsse waren von vor 2, beziehungsweise dieses Jahr erst passiert. Und deswegen kann man da sich an der Stelle auch nicht rausreden.
Nun beträgt das Haushaltsloch 45 Millionen bis zum Jahresende. Geld muss ja irgendwo herkommen.
Genau. Es gibt ja auch in Bezug auf die Carola-Brücke zum Beispiel jetzt immer neue Zahlen. Stefan Kühn, der Baubürgermeister, der hat 140 Millionen schon gesagt. Manche sagen sogar 200 Millionen Euro. Also wir haben ein großes Haushaltsloch, das gestopft werden muss. Wir haben in Dresden schon längere Zeit jetzt den Fall, dass wir mehr ausgeben als einnehmen. Das sind natürlich Probleme, die sich langfristig nur beheben lassen, indem man sich den gesamten Haushalt anschaut und den gesamten Haushalt auch analysiert, was kann funktionieren und was kann eben nicht funktionieren. Aber das kann wirklich nicht auf den Schultern von Eltern ausgetragen werden. Wir haben jetzt schon seit mehreren Jahren Krise. Eltern kriegen das immer wieder mit. Und wenn wir den Spruch hören, sowohl als Erzieher als auch als Eltern, jeder muss seinen Beitrag leisten, dann ist das nun mal schon seit 4 Jahren mittlerweile der Fall. Jeder muss seit 4 Jahren mittlerweile seinen Beitrag leisten. Und Eltern machen das wirklich in einer enormen Kraftanstrengung. Und das ist wirklich irgendwann genug. Und dieser Beitrag ist schon extrem, die Schultern sind wirklich schon überbelastet und deswegen kann da nicht gespart werden.
Dirk Hilbert, Sie sagten es gerade, erklärte kürzlich, die Stadt habe überproportional subventioniert. Sie haben das gerade eben mit diesen Prozenten, dass eben auch, das ist ja gesetzlich geregelt, wie Kitas finanziert werden und wie viel auch subventioniert wird und welchen Anteil Elternbeiträge maximal haben dürfen. Das heißt aber, wenn er sagt, es wurde überproportional subventioniert, dass in den vergangenen Jahren eher zu viel reingesteckt wurde. Jetzt mal aus Ihrer Praxis als Erzieher, merken Sie das? Also wurde systemisch so unter die Arme gegriffen, dass genug Personal da ist, dass der Betreuungsschlüssel meinetwegen auch irgendwie aufgeht, jetzt in Ihrem Arbeitsalltag, was Sie beobachten können, oder dass einfach auch die nötigen Mittel da sind für Anschaffungen, die möglich waren. Also wurde so gefühlt der Eindruck überproportional reingesteckt?
Nee, also überproportional vielleicht in Bezug auf die Elternbeiträge in der Krippe. Insgesamt der Bereich Kita, was da alles mit dranhängt, ne? Spielzeug, was extrem wichtig ist, so marginal wie es klingt. einfach ganz normale Betreuungs-Equipment wie Matratzen, wie Decken, wie was weiß ich so alles. Alles solche Themen, wo wirklich auch Investitionen eigentlich jährlich stattfinden müssen. Wo es jetzt nicht so ist, dass man da 10 Jahre warten kann und dann macht man das immer wieder neu. Sondern gerade solche Themen, die bleiben einfach liegen. Also da kommt einfach nicht viel Neues. Und es gibt mittlerweile Kitas wirklich auch in der Stadt, die manche wirklich gar keine Fahrzeuge mehr für die Kinder haben, die nicht mehr das hochwertige Spielzeug haben, die wirklich ja einfach Schwierigkeiten haben, den Kita-Alltag für die Kinder gut und in einer angenehmen Lage auch zu gestalten.
Hm. Also liegt da aus Ihrer Erfahrung eher das Gegenteil nahe?
Genau, sozusagen.
Wenn ich das mal so zusammenfasse. Eine letzte Frage vielleicht noch oder ein letzter Gedanke in unserem Gespräch. Wenn Sie ein Plädoyer dafür halten müssten, also wenn Sie Entscheider davon überzeugen müssten, warum insbesondere mit Blick auf klamme Kassen ausgerechnet der Kita-Bereich so wichtig ist, was würden Sie sagen?
Also zwei Themen, ne? Das erste Thema ist vor allen Dingen, ich möchte, dass Beschlüsse, die im Stadtrat gefällt werden, wirklich durchgesetzt werden. Das ist nicht nur wichtig für unsere demokratischen Institutionen, das ist einfach wichtig für Eltern und auch Erzieher. Wenn wir jeden Monat immer wieder auf der Gehaltsabrechnung sehen oder auch auf dem Kontoauszug, ja, wir haben jetzt weniger Geld, also Erzieher, und wir werden jetzt mehr belastet als Eltern. Wenn wir das jeden Monat immer wieder zeigen, irgendwie denkt da jetzt keiner so richtig an uns, dann sind das doch Punkte, die wir uns eigentlich als Stadt Dresden, als Land, aber auch als Bund überhaupt nicht leisten können. Wir brauchen das Vertrauen, wir brauchen mehr Vertrauen und nicht mehr Misstrauen. Und wenn es Beschlüsse zu diesen Themen gibt, sowohl die Flex-Verträge letztes Jahr im April, der Beschluss, als auch die Beschlüsse zu den Elternbeiträgen, dann können wir nicht als Stadt sagen, ja, Dirk Hilbert hat jetzt die größte Macht, wenn es um die Finanzen geht. Aber wir beschließen dann einfach, dass das nicht funktioniert, dass diese Beschlüsse eben nicht so gelten werden und wollen das jetzt einfach ändern. Und das geht nicht. Wir müssen diese Beschlüsse einhalten. Der Stadtrat ist eine wichtige Institution hier in der Stadt Dresden. Der agiert ausgeglichen und das ist wirklich wichtig. Und da können wir nicht einfach sagen, diese Beschlüsse befolgen wir nicht mehr. Das wäre der eine Punkt. Und ja, die Kita, die immer so ein bisschen abgelächelt wird. Kita ist natürlich ein wunderbarer Ort. Also Kinder sind so neugierig. Kinder haben unglaubliche Erfahrungsräume. Von Kindern können wir so viel lernen, das sehen wir manchmal gar nicht. Diese Neugier, die Kinder haben, diese Leidenschaft auch an Dingen neu zu entdecken, das ist wirklich immens. Und da kann ich jedem nur empfehlen, sich das mal anzuschauen über den ganzen Tag. Denn also, was man dort lernen kann, das lernt man fürs Leben. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Und deshalb, weil diese Erfahrungsräume so wichtig sind für Kinder, weil Kinder wirklich diesen sozialen Raum Kindergarten erleben müssen, diese Bildung auch erfahren müssen, ist es wichtig, dass diese Petition so stark wie möglich wird. Deswegen unterschreibt diese Petition, sorgt dafür, dass Flexverträge hier in dieser Stadt abgeschafft werden, sorgt dafür, dass die Elternbeiträge weiterhin auf das Minimum gesenkt werden und dann schaffen wir es auch bei der Stadtspitze, eine ordentliche Petition vorzulegen und zu zeigen, das ist mit uns nicht zu machen.
Also das Plädoyer lassen wir so stehen, nehmen wir mit. Danke Geronimo Ludewig, der Erzieher, der auch Politik macht.
Vielen Dank.
Und jetzt Ortswechsel. Wir sind im Rathaus der Stadt Dresden und fragen nach, wieso die Kita-Beiträge denn steigen sollen. Und das in besagter Weise entsprechend deutlich. Mir gegenüber sitzt jetzt Jan Donhauser. Er war 12 Jahre lang als Schulleiter tätig. 2002 wechselte er in den behördlichen und schließlich politischen Betrieb. Er war unter anderem schon für die CDU-Landtagsfraktion tätig und übernahm verschiedene Aufgaben im Kultusministerium. Seit 4 Jahren ist er in Dresden Beigeordneter für die Bereiche Bildung, Jugend und Sport. Und er ist erster Bürgermeister, also Stellvertreter des Oberbürgermeisters Dirk Hilbert. Guten Tag, Herr Donhauser.
Hallo.
Ebenfalls mit dabei hier in dieser Runde meine Kollegin Theresa Hellwig. Sie ist Reporterin in der Lokalredaktion Dresden und führt zusammen mit mir dieses Gespräch. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Theresa Hellwig.
Hallo.
Ja, Herr Donhauser, die Stadt Dresden braucht dringend Geld. 45 Millionen Euro Haushaltsloch sind das allein in diesem Jahr. Das war das Ergebnis eines Finanzzwischenberichts vergangenen Monat. Die Finanzlage ist also angespannt und die wird es auch sicher bleiben. Die Frage liegt auf der Hand, führt an dieser angekündigten Erhöhung der Elternbeiträge überhaupt ein Weg vorbei?
Ja, zunächst muss ich erstmal sagen, es ist ein Vorschlag der Verwaltung, der aller Voraussicht dann mit dem Haushaltsentwurf am 21. November in den Stadtrat eingebracht wird. Und dann obliegt es dem Stadtrat, wo ich natürlich auch begleitend zur Verfügung stehe, dort zu entscheiden, inwieweit eine Erhöhung der Elternbeiträge notwendig werden oder ob man das absenken kann, abmildern kann. Das wird sich dann in den nächsten Wochen und Monaten. Ziel ist im Übrigen, den Haushalt im Februar zu beschließen. Das wird sich dann in den nächsten Wochen und Monaten entscheiden, wie man dort letztendlich auch durch Umschichtung möglicherweise das Ganze abwenden kann.
Also diese Maximalforderung, die jetzt erstmal auf dem Tisch liegt, kann sozusagen sich auch noch dann etwas milder gestalten.
Genau, ich gehe davon aus, und das will ich auch gleich nochmal am Anfang sagen, in einer Erhöhung 9 Stunden Grippe, was wir ja hier vorgelegt haben mit 100 Euro, ist, glaube ich, unrealistisch, dass da überhaupt einer zustimmt. Das wäre, glaube ich, auch eine Zumutung für die Eltern, die das bezahlen müssen. Mhm. Zugrunde liegt aber bei dieser Annahme, das will ich auch nochmal ganz deutlich sagen, dass wir die Finanzierung des Kita-Bereichs für die Jahre 25, 26 unter die Prämisse gestellt haben, dass wir an der Qualität nicht rütteln werden. Und Qualität heißt in Dresden, dass wir über die 9 Stunden auch die 10. und 11. Betreuungsstunde anbieten für Eltern, die oder Kinder, deren Eltern den Bedarf dann haben. Dass wir genauso nicht rütteln wollten, dass das zweite und dritte Zählkind entweder ermäßigt oder dann als drittes Zählkind kostenlos die Kitas, ob das jetzt Hortgrippe oder Kita ist, egal, kostenlos besuchen können. Und wir wollten genauso nicht dran rütteln, dass wir Alleinerziehende anders nochmal entlasten wollen bei Kita-Beträgen als andere. Und zum Schluss auch von der Qualität her gesehen, wollte ich unbedingt, dass das Erfolgsmodell Bildungsstrategie, das kostet uns für 2 Jahre 20 Millionen Euro, dass das auch entsprechend in den Entwurf verankert wird. Und all das hat dazu geführt, wenn wir an dieser Qualität festhalten wollen, dass ich natürlich auch einen Finanzierungsvorschlag machen musste, wie kann man Defizite ausgleichen. Und so ist das entstanden, dass wir erst einmal, das will ich immer betonen, die höchstmögliche gesetzliche Beitragserhöhung hier dann verortet haben.
Und genau darauf wollte ich nochmal hinaus. Es steht jetzt im Raum diese Maximalforderung. Das heißt auch immer, springt damit das gesetzlich Mögliche. Vielleicht können Sie das nochmal erklären. Was bedeutet denn höchstmöglich laut Gesetz?
Na, da gibt's, Grenzen, wo man sagt, Beitragssätze können in der Krippe auf 23% entsprechend hochgesetzt werden oder im Kindergarten auf 30, Hort auch 30%. Im Hort ist, Förderhort ist es im Übrigen 18,5%. Das haben wir jahrelang nicht machen müssen in Dresden. Im Gegenteil, da hat man ja eine Tendenz gehabt, da kann man jetzt sagen, war das so richtig oder eher dann auch eine Sache, wo wir schon auch sukzessiv hätten sagen müssen, an der Qualität von Kita-Betreuung müssen sich auch Eltern beteiligen. Ob das der richtige Weg war, kann man im Nachhinein jetzt nochmal diskutieren. Aber auf jeden Fall hat man jahrelang eine Beitragssatzung, die sogar von kostendämpfenden Maßnahmen ausgegangen ist, dass also die Kita-Beiträge, die werden ja jedes Jahr mit den Betriebskostenabrechnungen dann insgesamt neu berechnet, dass das also gedämpft wird und nicht so stark steigt. Mhm. Das werden wir aus meiner Sicht nur dann durchhalten können, wenn es Finanzierungsvorschläge gibt, um diese hohen Standards, die ich gerade gesagt habe, erhalten zu können, Finanzierungsvorschläge vorlegen können. Beziehungsweise müssen wir uns gegebenenfalls auch darüber unterhalten, ob wir an den Standards dort was verändern wollen, im Sinne, dass dann im Gegenzug Eltern weniger stark belastet werden.
Nun ist mir nicht bekannt, dass unbedingt in anderen Städten in Sachsen ein geringerer Standard ist, also so viel geringerer Standard. Dresden ist jetzt schon, was den Beitrag angeht, nehmen wir mal die 9 Stunden für ein Krippenkind bei 242 Euro. Korrigieren Sie mich gerne, wenn die Angabe verkehrt ist. Wenn man jetzt die Maximalforderung drauf packen würde, wären wir ungefähr bei 120 Euro mehr. Das wären dann 360 Euro pro Monat. Das haben wir schon gehört, das wird vielleicht nicht so kommen. Schauen wir uns jetzt andere Städte an, beispielsweise Leipzig, da kostet es aktuell 211 Euro, so einen 9-Stunden-Vertrag. Chemnitz 224, Görlitz 231. Es gibt sicherlich auch noch Städte, wo es mehr ist als aktuell in Dresden. Worauf ich hinaus will ist, Dresden hat ja jetzt schon einen relativ hohen Elternbeitrag. Was ist also der konkrete Antrieb für diese Forderung? Glauben Sie nicht auch, dass man die Eltern damit überfordert, wenn man so eine hohe Forderung reingibt?
Da würde ich jetzt nicht widersprechen, was die Überforderung von Eltern angeht, aber gleichzeitig muss man natürlich dann vergleichen, Chemnitz, Leipzig oder andere größere Städte in Sachsen, haben die auch die 10. und 11. Betreuungsstunde, haben die auch so eine super Bildungsstrategie, wo wir vorhin gesagt 20 Millionen Euro reinstecken, haben die auch das zweite und dritte Kind quasi Zählkind ermäßigt. All das muss man natürlich dann alles zusammenlegen. Deswegen ist der pure Vergleich der Elternbeiträge in den großen Städten oder in Städten in Sachsen nur dann zielführend, wenn man gleichzeitig auch sagt, welche Standards oder welche Maßnahmen greifen, die über die Standards hinweggehen. Weil zum Beispiel die Refinanzierung übers Land ist zwar nicht mehr ganz so, wie es vor Jahren war, dass ein Drittel Land, ein Drittel Stadt und ein Drittel Eltern für die Kita-Gebühren aufkommen, beziehen sich nur auf die 9-Stunden-Verträge, also bis zu 9-Stunden-Verträge. Die 10. und 11. Stunde in Dresden tragen wir und die Eltern ganz alleine.
Diesen Punkt, ob das dann in anderen Städten andere Standards gibt, das würde ich sagen, das recherchieren wir nochmal nach und würden wir dann bei dieser Podcast-Folge in die Beschreibung mit dazu schreiben.
Ja, Herr Donhauser, mich würde jetzt auch mal interessieren, in anderen Städten, die haben ja auch das Problem, dass der Freistaat eben weniger Gelder gibt. Wie machen Sie denn das oder warum macht Dresden das anders? Warum landet es hier bei den Eltern und die anderen Städte haben solche Vorschläge noch nicht gemacht?
Nur was die anderen Städte für Haushaltentwürfe haben, kenne ich jetzt nie. Ich kann nur sagen, wenn ich komplett die Bildungsstrategie streiche, kann ich komplett auf eine Beitragserhöhung von Eltern verzichten. Und da müssen wir dann im politischen Raum abwägen, wollen wir das?
Mich würde jetzt auch mal interessieren, wie Sie das sehen, ob Sie denken, dass die Eltern sich diese Beitragserhöhung überhaupt noch leisten können.
Ja, es wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen vermessen einzuschätzen, in der Differenziertheit, können sich das Eltern leisten oder können sie es nie leisten, weil es gibt ganz viele, die Hilfe brauchen in Dresden, aber es gibt auch ganz viele, die sehr, sehr gut verdienen. Und deswegen ist das eine Diskussion, die wir schon mal vor 2 Jahren geführt haben, ob wir die Elternbeiträge auch nach Einkommen differenzieren können. Das ist aber gesetzlich nicht erlaubt. Wobei ich mich immer dafür aussprechen würde, das als eine mögliche Option zu ziehen. Weil wir müssen auch bedenken, dass natürlich alle diejenigen, die SGB-II-Empfänger sind, gar keine Beiträge bezahlen. Also das kommt natürlich, als gehört zur Wahrheit dazu. Es ist jetzt nicht so, dass es bei einer Erhöhung, ich sage jetzt mal ein Stück weit vielleicht salopp gesagt, nur die Ärmsten treffen würde. Also es ist nicht so. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass das, was wir vorgelegt haben, ein Vorschlag ist, der diskutiert werden muss. Wenn man das nicht möchte, Eltern so stark zu belasten, dann muss gesagt werden, entweder wo kommt das Geld aus anderen Politikbereichen her oder wir müssen uns eben von Standards in der Kita-Betreuung hier in Dresden trennen, beziehungsweise sogar vielleicht auch die Bildungsstrategie auf den Prüfstand stellen.
Jetzt trifft es Familien von Krippenkindern besonders hart, wenn es denn so durchgeht, wie es jetzt angedacht ist. Es würde aber auch die Familien von Förderhortkindern sehr stark treffen. Das sind ja nun mal Familien, die generell schon viel zu schultern haben. Finden Sie das fair?
Ja, was ist fair? Oder ich könnte genauso fragen, was ist gerecht? Das ist eine Frage, die wir politisch klären müssen. Weil beim Förderhort würde sich der Differenzbetrag auf 13,79 Euro ganz exakt erhöhen. Könnte ich sagen, kann man leisten. Kann man aber genauso eine andere Meinung haben, dass also was sollen denn jetzt noch diese Eltern, die sowieso schon mit anderen widrigen Umständen zu kämpfen haben, noch alles bezahlen? Und da will ich immer wieder darauf verweisen, das wird eine politische Diskussion sein, die wir im Stadtrat führen müssen und auch führen werden.
Werden wir auf jeden Fall auch dranbleiben und sehen, wie das sich dann weiter ausgeht und entwickelt. Vielleicht neben dem Elternbeitrag ist ja ein weiterer großer Kostenblock, wenn wir jetzt einfach mal gucken, was kostet denn das, wenn ich ein Kind im Kindergarten in der Krippe habe. Ein weiterer großer Kostenblock ist ja die Verpflegung der Kinder. Und das sind ja die Kosten in den vergangenen 2, 3 Jahren deutlich gestiegen. Inflation war das eine, der eine Treiber, der andere vergangenes Jahr die Mehrwertsteuer. Erhöhung, die sich ja dann auch auf den Preis pro Mahlzeit niedergeschlagen hat. Sehen Sie bei diesem Thema vielleicht Spielräume, um eventuell einen sprunghaft stärker steigenden Elternbeitrag irgendwie zu kompensieren? Sprich, könnte es Zuschüsse beim Essen geben in bestimmten Fällen?
Also bei Zuschüssen bin ich vorsichtig, muss ich ehrlich sagen. Das gilt ja genauso für das Essen in der Schule. Weil Zuschüsse, ich muss ja das Geld woher nehmen. So, und dann muss eben genauso dort diskutiert werden, baue ich eine Schule weniger, um das jetzt mal ein bisschen salopp zu sagen, oder saniere eine Kita weniger und nehme das als Zuschuss dann, um eben ein Essen zu subventionieren. Deswegen ist unser Weg ein Stück weit differenzierter gewesen und wird auch bleiben, was Kita und Schule angeht. In Schule haben wir uns mit dem Kreiselternrat und auch mit den Essenanbietern zum sogenannten runden Tisch getroffen, haben überlegt, welche Maßnahmen könnten von der Seite der Stadt entsprechend in Kraft treten gelassen, um, sag ich mal, die Steigerung der Essenpreise zu dämpfen. Dort haben wir uns auf Maßnahmen im Sinne von verständigt, was im Kita-Bereich genau jetzt wieder kritisiert wird. Und zwar war das eine Maßnahme, dass wir den Essenanbietern jetzt anbieten, einen Zweijahresvertrag zu machen, damit die sich verlässlicher darauf einstellen können und verlässlicher auch kalkulieren können, wie sie dort an die Sache rangehen. Und wir haben auch dort eingefügt, dass die Schulkonferenzen, die ja zum Schluss über den Anbieter entscheiden, also die Lehrer, Schüler und Eltern, Grundschule sind es Eltern und Lehrer, die dort entscheiden, dann auch die Möglichkeit zu geben, wenn Essenanbieter Preise erhöhen wollen, dass es dazu die Zustimmung der Schulkonferenz bedarf. Im Kita-Bereich sieht es ein Stück weit anders aus. Da wurde ja kritisiert in den vielen Einlassungen von Experten, dass eben gerade da Zweijahresverträge gelten würden und damit man eben nicht so flexibel ist. Und ich glaube, wir haben hier eine Diskussionsebene mit unserem Eigenbetrieb Kita, wo wir schon ernsthaft auch mal drüber reden wollen, ob es besser wäre, die Losverteilung, also das heißt die Zuschläge für Essenfirmen, insofern zu erweitern, dass mehrere Kitas in einem Los zusammengefasst werden. Dass man also dort dem Anbieter dann die Möglichkeit gibt, über den Umfang da auch entsprechend die Kalkulationen besser hinzukriegen. Der Nachteil an der Sache ist, und das müsste man genauso...
wahrscheinlich auch dann nur große Küchen.
Ja, und vor allen Dingen der Nachteil ist dann, und das müssen wir dann mit dem Stadtelternbeirat diskutieren, die Eltern hätten kein Mitspracherecht mehr. Derzeit ist es ja auch in der Kita so und aus meiner Sicht aus gutem Grund so, dass Eltern mitbestimmen dürfen, wer der Essenanbieter ist. Und das würde dann natürlich in diesem Fall empfehlen. Und jetzt muss man genauso dort in den nächsten Wochen und Monaten abwägen, was ist uns wichtiger, die Preise zu dämpfen oder gar zu senken, aber dafür auf das Mitspracherecht von Eltern zu verzichten, oder ist uns das Mitspracherecht der Eltern so viel wert, dass man dann bei der bisherigen Praxis bleibt, aber eben in Kauf nehmen muss, dass eben dort auch Preise dann steigen. Wobei, und das ist in der Marktwirtschaft jetzt nicht unüblich, wir haben mir das nochmal hier rausgesucht bei einer Beantwortung einer Anfrage von einem Stadtrat, das preiswerteste Essen, wenn man es überhaupt so sagen kann, ist 3,46 Euro zurzeit in einer Kita, und das teuerste Essen, und das ist schon eine enorme Spanne, ist 5,59 Euro. Ne? Und da fragt man sich natürlich, wie kann das sein? Und dann sage ich wieder, die Anbieter sind von den Kitas beziehungsweise dann auch inklusive Eltern ausgesucht worden, und jetzt wäre eine Möglichkeit, um das ein Stück weit zu harmonisieren oder zu dämpfen, was ich vorhin schon gesagt habe, dass wir eben größere Lose ausschreiben, mit der Maßgabe aber, dass dann die Verwaltung selber bestimmt.
Kurz gesagt, einfach wird's nicht, und es müsste auch da ein Kompromiss irgendwie geben und auf dem Tisch liegen. Insgesamt sieht's ja aber danach aus, wenn jetzt Elternbeiträge steigen, Preise fürs Essen werden absehbar auch wieder steigen. Bildungsexperten warnen davor, dass wenn Kosten immer mehr steigen, Eltern auch jetzt von Kindern beziehungsweise aus Familien, wo jetzt vielleicht nicht so ein geringes Einkommen ist, dass die dann ihre Kinder eher aus dem Kindergarten oder aus der Krippe rausnehmen, also die Betreuungszeit kürzen. Wie geht das mit diesem bildungspolitischen Anspruch, den Sie vorhin auch schon mal formuliert haben? Wie geht das mit dem zusammen? Passt das zusammen?
Also unbestritten ist, und das Thema werden wir auch nie loswerden, uns mit dem Preiserhöhung, was Kita-Essen und Schulessen angeht, zu beschäftigen, ist unbestritten. Und ich denke, wir können auch einfach nie die Diskussion beenden oder per Order de Mufti beenden und sagen, das ist jetzt so und entweder kommt das Geld, was wir als Zuschuss drauflegen können oder nicht. Also da werden wir schon in die nächsten Wochen und Monate mehrere Gesprächsformate nochmal vorbereiten müssen, wo wir uns überlegen müssen, wie können wir das von herangehen. Und da komme ich wieder auf diese Vergabe von lose Vergabe an Essenanbieter. Wie können wir dort Möglichkeiten schaffen, dass wir dort Preise reduzieren? Wir können das auch weiterdenken, aber das ist keine Denke, die wir jetzt in den nächsten 2, 3, 4 Jahren ansetzen können. Ich bin durchaus bereit. Ich habe mir das neulich in der Montessori-Schule angeguckt, auf der Glashütter Straße. Die haben ja dort in ihrem Schulneubau auch eine Küche eingebaut, wo sie für die Schüler selber kochen, beziehungsweise dort die Küche so groß gebaut haben, dass auch andere Kitas davon profitieren können. Dort werden 800 Portionen derzeit hergestellt pro Tag. Das war sehr eindrucksvoll. Dort bin ich auch durchaus bereit zu überlegen, wie kann man solche Modelle parallel fahren, ohne dass man jetzt die Essenanbieter oder Unternehmen jetzt aushebeln. Das wäre, glaube ich, auch genau der falsche Schritt, wenn wir jetzt irgendwie in die Richtung gehen würden, verstaatlichen. Wissen wir auch, dass es nie der richtige Weg war. Also vor 35 Jahren haben wir es zumindest erfolgreich beendet. Und trotzdem kann es aber nie schaden, dass wir den Wettbewerb erhöhen. Im Sinne von, also, dass ich mehrere Angebote nebenherlaufen kann. Das Interessante bei der Montessori-Schule war aber, dort gibt's keine Vierwahlessen. Das muss man natürlich auch im Einklang bringen. Das hat jetzt weniger mit dem Kita-Bereich zu tun. Dort gibt es jetzt auch keine Wahlessen in dem Sinne. Aber wenn ich in die Schule gucke, welche Ansprüche sind dort entstanden und wie viele Essen müssen am Tag angeboten werden, damit eben Anbieter kommt. Und da ist es schon auch aus meiner Sicht oder muss es ein Geben und Nehmen sein von Argumenten. Und zum Schluss sollte man sich einigen, wie man dann rangeht, weil bei der Schule interessanterweise wollte ich ja gerne eine Idee des Kreiselternrats aufgreifen und ein sogenanntes Dresdner Essen kreieren, wo man ein Essen pro Tag bei den Wahlessen so preiswert gestalten kann, dass eben niemand vom Essen fernbleiben muss. Das zeigt das Studentenwerk in der Hochschulgastronomie, die das unschlagbar unter Beweis stellen. Der Vorschlag ist zum Beispiel damals abgekanzelt worden, da würde ich Kindern oder Schülern damit stigmatisieren und da war die Diskussion tot. Aber eine Lösung, wie man letztendlich einen Preis besser gestalten, wurde auch nie geliefert.
Wir kommen nochmal zurück zu den Kita-Gebühren, Herr Dornhauser. Da würde mich nochmal interessieren, wir kriegen da durchaus einige Leserzuschriften. Wir sehen das bei Facebook in den Kommentaren. Die Leute sind da wirklich sehr aufgebracht. Das ärgert viele. Wie nehmen Sie das wahr? Kriegen Sie da auch Reaktionen?
Also ich nehme es natürlich wahr, weil ich fahre ja hier in dem Raumschiff über Dresden.
Die Aussicht von hier aus Ihrem Büro ist aber relativ gut.
Ich
fahre
im Raumschiff über Dresden, ich nehme das wahr, habe natürlich auch Kontakte zu Eltern, wäre ich ja ein bisschen weltfremd, wenn ich das nicht habe, wo man da schon auch die Meinung gesagt bekommt, aber direkt Protestbriefe in dem Sinne, dass das alles gar nicht mehr geht, habe ich vielleicht ein oder zwei bekommen. Und ich kriege alles vorgelegt, weil oftmals ja die Meinung besteht, Bürgermeister kriegen nie alles vorgelegt, was an Bürgermeister an Schreiben gesendet wird. Ich habe natürlich auch die Petition wahrgenommen, die da eingebracht wurde, wo ich sage, völlig richtig mit der Petition. Und zeigt ja auch, dass die Aufmerksamkeit da ist. Wäre ja genauso andersrum schlimm, wenn alle sagen, dann das ist mir jetzt egal. Und wir gucken mal, was kommt. Deswegen ist die Petition schon richtig. Und da komme ich wieder aber am Anfang unseres Gesprächs zurück. Wir müssen dann aber politisch abwägen, welche Maßnahme dann greift, wenn Elternbeiträge eben nicht steigen, was ich als Gegenfinanzierung habe, um das entsprechend dann zu vermeiden.
Weil Sie Petitionen ansprechen, inzwischen sind es 21.000 Mitunterzeichner. Die haben jetzt vielleicht nicht alle einen Brief geschrieben, aber diese Dynamik, die da auf dem Thema drauf ist, die nehmen Sie dann schon auch so wahr.
Na klar.
Wie reagieren Sie denn auf diese Petition? Bringt Sie das alles zum Nachdenken?
Ich könnte sagen, ich denke jeden Tag nach über verschiedene Maßnahmen, wie man was machen kann. Und nochmal, ich will es ganz deutlich unterstreichen. Es ist ein Vorschlag. Es ist nicht in Stein gemeißelt. Wenn wir zu anderen Lösungen kommen, umso besser. Und wenn wir zum Schluss dazu kommen sollten, wir müssen an der Bildungsstrategie zugunsten der Elternbeiträge rumschrauben und es gibt eine politische Mehrheit, dann ist das so. Was ich aber nicht machen kann, ist dann, und da meine ich den politischen Raum, dann das eine zu machen und das andere wieder zu beklagen. Also das wird nicht funktionieren, da haben wir alle eine Verantwortung. Wir haben ja auch mehrere Szenarien vorbereitet. Ist ja nicht so, dass wir nur dieses, ich sage jetzt mal 100%-Szenario vorbereitet haben. Es gibt ja weitaus mehr Vorschläge aus unserer Verwaltung, wie man mit 30% oder 50%, 17% gibt es einen unter den Betreuungsarten sehr differenzierten Vorschlag, wie man was machen kann. Also da haben sich einige schon Gedanken gemacht, wie was gestaltet werden kann.
Aber hätte man in der Kommunikation, die Wirkung ist ja Maximalforderung. Das ist das, was jetzt, so wirkt es ja. Hätte man in der Kommunikation da nicht vielleicht auch ein bisschen, ich sag mal, smoother vorgehen können, ein bisschen das auch so formulieren, ist, das ist der eine Weg, aber es gibt auch noch den und den?
Jetzt könnte ich mich zurücklegen und sagen, das war nicht meine Kommunikation. Und es war auch letztendlich anders angedacht, will ich auch ganz deutlich sagen, ohne jetzt jemand hier die Schuld zuzuweisen, weil den Vorschlag vom Oberbürgermeister habe ich voll unterstützt, dass man diesmal eine Haushaltsaufstellung anders als die letzten Male vorgehen will, dass man also sich den Verwaltungsentwurf nimmt, mit verschiedenen Fraktionen das vorbespricht. Und dort war in der Tat angedacht, dass wir zum Beispiel die Beitragserhöhung bei den Eltern zur Disposition stellen, schon im Vornherein, bevor es überhaupt dann so im Entwurf drinstehen wird. Das ist leider nie geglückt, mit den aus unterschiedlichen Gründen, das will ich auch nie bewerten, warum das jetzt nie geklappt hat. Das ist nie geglückt und deshalb ist es so entstanden, wie es jetzt eben im Entwurf drinstehen wird. Was die Kommunikation angeht, wie gesagt, ich mache heute offiziell die erste Aussage dazu. Ich habe mich da zurückgehalten und deswegen liegt das nicht auf meinem Tisch.
Kommen wir nochmal zurück, weil Sie vorhin politischer Raum auch sagten, in dem sich das jetzt eben alles bewegt und befindet. Das ist auch ein Punkt, den die Initiatoren der Petition aufgreifen und das war auch in dem Gespräch, das unserem jetzt vorangegangen ist mit Geronimo Ludewig, einem der Petenten. Und er kritisiert insbesondere den Umgang mit zwei Stadtratsbeschlüssen aus jüngerer Vergangenheit. Demnach sei im Mai oder war im Mai die sogenannten Flexverträge für Erzieherinnen und Erzieher abgeschafft worden. Das sind Arbeitsverträge, vielleicht kurz zur Erklärung, wonach Personal nicht planbar 32 Stunden arbeitet, sondern je nach Lage auch weniger mit entsprechender Einkommensminderung. Das ist dann, glaube ich, so 14 Tage vorher muss Bescheid gesagt werden, dem Erzieher oder der Erzieherin, übrigens, du arbeitest dann nur noch 28 Stunden statt 32. Und zudem, das ist der zweite Punkt, sind ja die Elternbeiträge erst kürzlich gesenkt worden. So, das sind ja beides Stadtratsbeschlüsse und die Petenten kritisieren nun, was sind denn Beschlüsse wert, die ja auch einem demokratischen Prozess unterliegen, wenn man die so einfach aushebeln oder rückgängig machen könnte?
Ne, erstens haben wir sie noch nie rückgängig gemacht. Muss man auch ganz deutlich sagen.
Noch nicht, aber wenn man natürlich mit dieser Forderung reinkommt.
Das wird auch Bestandteil der Haushaltsberatung dann sein, wenn der Haushaltsentwurf eingebracht ist. Welche Stadtratsbeschlüsse müssen aufgehoben werden? Wenn der Stadtrat nicht bereit ist, möglicherweise aus gutem Grund, muss gesagt werden, wo das Geld herkommt. Weil kein Stadtratsbeschluss hat Bestand, wenn der nicht finanziert ist. Und bei den Flexverträgen beziehungsweise Umstellung Flexverträge auf Festverträge ist das weiterhin ein Ziel von mir, eigentlich ein persönliches Ziel, dass wir dort wegkommen müssen.
Von den Flexverträgen?
Von den Flexverträgen, weil das habe ich verwaltungsintern klargestellt, das stelle ich bei bestimmten Fraktionen im Stadtrat klar, es wurde keiner von denen, weder in der Verwaltung oder wenn ich Lehrer bin im Freistaat, für einen Flexvertrag hier arbeiten. Keiner. So, und jetzt ist die große Herausforderung bei den Flexverträgen. Es wird die Umstellung, wenn wir es so wie in dem Modell im Frühjahr dargestellt machen wollen, wird uns für den Doppelhaushalt 20 Millionen Euro kosten. Und auch hier ist das Geld nicht da, zurzeit jedenfalls nicht. Und dort suchen wir gerade gemeinsam übrigens mit dem Personalrat nach Möglichkeiten, also Personalrat des Eigenbetriebs, nach Möglichkeiten, wie man doch zu dem Ziel kommen kann. Ich würde mir natürlich wünschen, wenn wir die 20 Millionen Euro, und wir kommen deshalb auf 20 Millionen Euro, weil wir parallel nicht nur den Eigenbetrieb denken in Dresden, also alle kommunalen Kitas, sondern gleichzeitig auch die freien Träger mitdenken. Wo, wenn es, ich sage jetzt mal, Verbesserungen für die kommunalen Kitas gibt, dann auch gleichzeitig das auf die freien Träger übertragen wird. Und wir haben ja ungefähr ein Verhältnis in Dresden, 40% kommunal, 60% freie Träger, was übrigens auch sehr gut läuft. So will ich nur sagen, kommen diese 20 Millionen Euro zustande, die man dann eben auch den freien Trägern dann zur Verfügung stellen wollen, wenn die das auch machen wollen. So, und wenn ich die 20 Millionen irgendwo herkriegen könnte, wäre ich sofort der Erste, der hier das Ganze in Umsetzung bringt, weil wir haben intensiv, und das waren keine einfachen Gespräche, in den letzten 3 Jahren uns dazu entschlossen, beziehungsweise auch mit Verdi und GEW und alle, die da, SLV war auch mit dabei, also als Gewerkschaften da mitgearbeitet haben.
Sächsischer Lehrerverband.
Genau. Erklärung. Angenähert, dass wir das umsetzen wollen, hatten eine Befragung gemacht, hatten auch das ganze Prozedere, wie das umgestellt werden kann, schon klar. Haben ja die Neueinstellung, die wir jetzt vornehmen, ja schon umgestellt auf Festverträge. Die haben gar keine Flexverträge mehr. Und jetzt ist es zum Teil ein Stück weit auch für mich ernüchternd, wenn ich das Geld nie habe, beziehungsweise dann schauen muss, wo könnte man, das wären ja weitere 20 Millionen, ne? Gerade waren wir bei den Elternbeiträgen, und das könnte ich kompensieren mit einer Bildungsstrategie, die wegfällt, was war auch ein Desaster wäre. Aber jetzt müsste ich ja weitere 20 Millionen zur Verfügung haben, um dann entsprechend auf die Festverträge umstellen zu können.
Das sind immer so Maximalposten, die Sie bringen. Also entweder ich mache jetzt diesen Bildungspart streiche ich weg, oder ich mache das. Das klingt immer alles nicht nach Mittelweg. Wieso argumentieren Sie immer mit diesen Maximalpunkten?
Ja, wenn ich die Festverträge für alle umstellen will, brauche ich die maximalen Kosten. Da kann ich nicht mit dem Mittelweg arbeiten. Wenn ich von diesen 20 nur 10 kriege, dann kann, ich sage jetzt mal salopp, können dann nur 50% der Angestellten oder der Erzieher und Erzieher umgestellt werden. Das kann ja nie das Ziel sein. Also wenn, dann mache ich es ganz.
Oder es geht halt gar nicht.
Oder es geht nicht. Ne, weil dann erzeugst du ja eine Ungerechtigkeit, die ist ja jetzt schon da mit den Neueinstellungen, wo sich natürlich auch die Kollegen dann fragen, ja, der neu eingestellt wird. Ich habe hier 20 Jahre gearbeitet, also schon was geleistet im Sinne von hier viele, viele Kinder für die Schule vorbereitet. Und da fragen die sich, ne, und einer, der neu anfängt, der kriegt einfach so jetzt diesen Festvertrag. Aber das war im Übrigen auch ein Stadtratsbeschluss, wo ich übrigens davor gewarnt hatte, das vorzeitig einzuführen. Jetzt nicht in der voraussichtlich damals, dass man vielleicht das Geld nie haben wird, sondern dass es dann schon, das kennen wir aus dem Lehrerbereich, wenn dort verschiedene Vertragsverhältnisse anders gestaltet worden ist, dass es dann eine Unzufriedenheit innerhalb des Kollegiums geben kann.
Unzufriedenheit im Kollegium bei diesen Verträgen. In der Bevölkerung gibt es ja auch momentan, man braucht ja nur mal rausgucken, nicht unbedingt jeder ist zufrieden mit der Lage, wie sie gegenwärtig ist. Und da schlagen solche Nachrichten wie, es könnte eine Maximalerhöhung geben, natürlich noch mal mehr durch. Zudem dieser Vorwurf, dass eben Stadtratsbeschlüsse nur eine bestimmte Halbwertszeit haben oder nicht unbedingt lange gültig sind, obwohl man sich in einem demokratischen Prozess darauf geeinigt hat. Kurzum, das Vertrauen der Menschen in die Institutionen ist ja nach Corona, Flüchtlingskrise, Inflation ohnehin angekratzt. Glauben Sie nicht, dass jetzt genau dieses Verhalten, dieser Umgang, dass Beschlüsse vielleicht nicht unbedingt auf Dauer sind sie sowieso nicht, aber nicht lange haltbar sind, dass das genau nochmal diese ohnehin angekratzte gesellschaftliche Stimmung zusätzlich drückt?
Das ist möglich, aber auch das muss man differenziert sehen, dass es gibt ganz viele, die geben Geld aus für Sachen, wo ich mir kein Urteil erlauben darf, aber wo man genauso das in Frage stellen könnte, ist das notwendig? Und will ich mich gar nicht weiter dazu äußern? Und genauso ist die Verwaltung in der Pflicht, hier, zumindest was den 21. November angeht, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Und ausgeglichenen Haushalt heißt, der auch genehmigungsfähig ist in der Landesdirektion. Das ist der Vorschlag, komme ich wieder drauf zurück. Was mit dem Vorschlag gemacht wird, das liegt jetzt in den Händen des Stadtrats und das muss diskutiert werden. Dass aber Beschlüsse auch mal in Frage gestellt werden können, das ist Wesen der Demokratie. Also da würde ich dem ein Stück weit widersprechen, dass das weiter hier Verdrossenheit oder Frust erzeugt, sondern das ist das Wesen der Demokratie. Und wir müssen eben abwägen, und das ist natürlich klar, dass ich das jetzt als Bildungsbürgermeister sage, ich bin natürlich der erste Lobbyist für Bildung in Dresden. Und jetzt kann man natürlich in Frage stellen, ob jetzt in anderen Bereichen, die will ich jetzt nie nennen, weil es unkollegial wäre, ob das so notwendig ist, entsprechende Ausgaben und Investitionen zu tätigen. Und auch das wird, und deswegen sind Stadträte, und die wollten alle unbedingt Stadtrat werden. Ich kenne niemanden, der es gezwungen wurde, ist zur Stadtratswahl anzutreten. Und das müssen Stadträte politisch bewerten und dann entscheiden.
Worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist ja, die Landtagswahl ist noch gar nicht so lange her. Und da erinnern wir uns alle noch an Plakate, die auch an den Straßen hingen mit Forderungen, Kita-Gebühren runter oder abschaffen und kostenloses Mittagessen. Und wenn jetzt, gerade mal 4 Wochen später war es gewesen, diese Maximalforderung kommt, dann treibt das doch genau treibt das doch genau in das Interesse eben jener Parteien, die das plakatieren. Und da spreche ich über AfD, BSW, Linke, die das plakatiert haben.
Ich denke mal, die Wähler, was diese Plakate angeht, die habe ich natürlich auch wahrgenommen. Die sind so aufgeklärt.
Also immerhin 41% der Sachsen haben für diese Parteien gestimmt.
Ja, es hat aber nichts damit, ob die das wegen dem kostenlosen Schulessen zum Beispiel gestimmt haben. Das ist jetzt ein bisschen Kaffeesatzleserei, ob das jetzt das Plakat den
ausschaut. Den Punkt gebe ich an Sie, aber auf der anderen Seite ist es ja auch eine Botschaft, die gesetzt wurde und 4 Wochen später kommt eine Maximalforderung.
Ja, aber ich bin natürlich nie für andere Parteien hier verantwortlich. Und man muss schon unterscheiden, was sind realistische Forderungen. Jetzt war man natürlich einen Wahlkampf erlebt. Da hat sich wahrscheinlich keine Partei ausgenommen. Eine Partei hat für einen Mindestlohn geworben. Das geht dir gar nichts an im Landtag. Das ist eindeutig eine Bundesaufgabe. Die anderen haben, wie Sie gerade richtig sagen, für kostenloses Schulessen geworben, haben aber nie gesagt, wo sie das Geld hernehmen. Das habe ich bis jetzt nie gehört. Ich habe auch von den Parteien, die gesagt haben, die Beiträge müssen gesenkt oder gar abgeschafft werden, noch nicht einen einzigen Finanzierungsvorschlag kommunal gehört. Da höre ich nur, der Bund und das Land müssen ran. Und das ist natürlich einfach, so was zu sagen. Und deswegen meinte ich gerade, diejenigen, das gilt ja auch für die Landesparlamente und für den Bundestag, alle wollten unbedingt dort rein. Und jetzt müssen sie auch die Verantwortung übernehmen, teilweise unbequeme Entscheidungen zu treffen oder zu priorisieren. Das ist unwahrscheinlich schwierig, zu priorisieren, was ist höher einzuschätzen, Betreuung und Bildung in der Kita oder andere Sachen.
Jetzt ist natürlich ein bisschen vermessen auch vielleicht von mir gewesen, mit solchen landespolitischen Forderungen, die ja auf solchen Plakaten formuliert sind, einen Kommunalpolitiker zu fragen. Aber die Frage vielleicht doch, würden Sie sich aus der Perspektive des Kommunalpolitikers ein bisschen mehr Regelung auf Landesebene wünschen zu dem ganzen Thema Beiträge?
Es gibt ja genug Regelungen. Also wenn wenn ich einen Wunsch habe, was das Thema Kita auf Landesebene angeht, ist der, was wir aber schon jahrelang kommunizieren beziehungsweise über den Sächsischen Städtetag hier auch an die Landesregierung herantragen, dass wir den Betreuungsschlüssel verbessern müssen. Wenn ich den Betreuungsschlüssel verbessern würde, brauche ich keine Bildungsstrategie. Weil Bildungsstrategie in Dresden heißt ja, dass wir in stark herausgeforderten Kitas zusätzliches Personal geben, was wir selber bezahlen. Ja, was jetzt also nicht vom Land mit bezahlt wird. Also da würde ich mir wünschen, dass der Betreuungsschlüssel verbessert wird. Und da hatten wir den Effekt, dass wir also dann auf die Bildungsstrategie auch verzichten könnten. Und was auch ein Wunsch ans Land wäre, aber auch dort werden die in eine Situation kommen, dass ganz viele Politikbereiche ihre Erwartungen aufmachen werden beziehungsweise ihre Vorstellungen. Aber wenn es eine Möglichkeit gäbe, dass wie die drei Fraktionen kürzlich im Landtag beschlossen hatten, Grüne, SPD und CDU, was die sogenannte demografische Rendite angeht, dass die im Haushalt, im Landeshaushalt abgebildet werden kann, und davon würden wir auch ein Stück weit partizipieren, dass das umgesetzt werden könnte, das wäre schon gut. Aber weitere einheitlichen Regelungen, das sehe ich jetzt nicht im Sinne, weil wir haben das sächsische Kita-Gesetz, was die Regelung an sich darstellt. Was ich schwierig finden würde, wenn es eine einheitliche Regelung per Land oder per Bund geben würde, wie teuer darf ein Mittagessen sein. Weil, wie gesagt, da will ich nur darauf hinweisen, vor 35 Jahren, ich bin selber DDR-Bürger gewesen, da kostete das Essen in der Schule 55 Pfennig und so hat es auch geschmeckt. Also das würde ich niemandem heute zumuten wollen. Da gab es grüne Essenkübel, wo das transportiert und ausgegeben wurde. Also das will niemand mehr hier haben und deswegen ist es wichtig und das, ich will das gar nie vom Tisch wischen und wir werden uns weiter damit beschäftigen, dass wir Instrumente schaffen müssen beim Schulessen oder Kita-Essen, wie man eben dort zu Kostendämpfung oder zumindest dazu kommen, dass wir die Kosten nicht weiter steigen lassen.
Dass die Preise mittlerweile etwas gestiegen sind im Vergleich zu damals, das ist natürlich allen klar. Wir haben jetzt gerade auch schon gehört, Bund, Land, das ist alles nicht ganz einfach. Eine Sache, die aber auf jeden Fall die Stadt Dresden betrifft, ist natürlich die Ansiedlung von TSMC und die Erweiterung der Chipindustrie. Da ist bekannt, dass Dresden auf jeden Fall mehr Kita-Plätze brauchen wird. Junge Familien werden kommen, sollen auch kommen. Jetzt hören wir aber eben, dass Tageseltern schließen müssen, weil gerade durch die Geburten schwachen Jahrgänge die Kinder ausgehen. Wir hören, die Kita-Gebühren steigen mutmaßlich an. Das ist ja alles kein gutes Zeichen. Wie passt das zusammen?
Also im Kita-Bereich haben wir ja die Situation, sag ich mal, sehr positiv gesehen, dass wir eine jährliche Fortschreibung des Fachplans Kita haben. Also jährlich wird überprüft, inwiefern Kapazitäten vorhanden sind, beziehungsweise in den Jahren, wo wir ja Geburtenhauptstadt sogar waren, in Deutschland auch aufgebaut werden müssen. Und wir haben seit 3 Jahren leider, sage ich, den Trend, dass wir wirklich massive Geburtenrückgänge zu verzeichnen haben in Dresden. Die Ursachen sind unterschiedlich und da natürlich auch reagiert werden muss. Und das ist das Thema Tagespflegeeltern, wo wir gesagt haben, wir werden nichts künstlich schließen, sondern wir werden aber so reagieren, dass wenn jemand, ob das jetzt eine Frau oder ein Mann ist ja sehr differenziert, dann das Ganze aufgeben, aus welchen Gründen auch immer, dass wir dann aber auch nie nachbesetzen werden oder wieder ausschreiben werden. Und was das Thema nochmal TSMC und Halbleiterindustrie angeht, was übrigens ein Segen aus meiner Sicht für diese Stadt ist, stellt sich anders als im Schulbereich, das ist auch nochmal zu differenzieren, stellt sich im Kita-Bereich so dar, dass wir aufgrund des Geburtenrückgangs genügend Kita-Plätze haben, um eine, sage ich mal, wie auch immer geartete Zuwanderung oder Zuzug dann mit Kindern entsprechend dann auch bedienen zu können. Anders sieht das aus im Schulbereich. Dort wäre man noch in den nächsten, ich würde mal einschätzen, 10 Jahren sehr knapp auf Kante hier genäht sein. Und da müssen wir uns in der Tat nochmal anschauen, wie man das dann realisieren kann mit den Zuzügen. Aber im Kita-Bereich gibt's mit Stand heute überhaupt kein Problem, Kita-Plätze entsprechend dann auch zur Verfügung zu stellen.
Aber Sie sagen jetzt Stand heute, ist da schon mit einberechnet, dass einige Tageseltern schließen müssen, dass die Container-Kitas zugemacht werden, wenn die Fristen ablaufen und so weiter, trotzdem genug Kita-Plätze?
Ich habe jetzt die Zahlen nicht ganz genau vorliegen, aber ich würde mal sagen, wir haben mindestens 1000 Plätze über Bedarf im Kita-Plan stehen.
Jetzt gerade?
Die nicht genutzt werden. Und der Trend, dass die Geburten runtergehen, ist ja nicht gestoppt. Es wird auch weiterhin so gehen, beziehungsweise dann, wenn ich in der Kita bin, nehmen wir mal an, mit 0 und dann bis 6 Jahre. Das ist ja ein langer Zeitraum, der sich dann durchzieht, der per se, wo wir jetzt noch bei den 5- und 6-Jährigen eine hohe Alterskohorte haben, was Kita-Plätze besetzt, die werden dann auch irgendwann nicht mehr sein. Und da wird sich immer mehr, sage ich mal, so darstellen, dass wir Kitas haben werden, die sind gut besucht oder gut ausgebucht und das wird Kita geben, wie wir es schon mal in den 90ern hatten. Die müssen gucken, wie sie die Kinder noch bekommen, um dort entsprechend dann ein vernünftiges Angebot zu bringen. Und deswegen haben wir uns im Übrigen entschlossen, im Kita-Fachplan, auch so beschlossen im Übrigen im Stadtrat, dass wir die MAEs, also mobilen Raumeinheiten, die damals aufgebaut worden sind, wo der Pflichtanspruch kam erst mit 3 Jahren und dann kam es ja sogar mit 0 Jahren, einen Kita-Platz als Kommune abzusichern, wurden ja mehrere mobile Raumeinheiten aufgebaut, die wir jetzt aber sukzessive aufgeben werden. Die Grundstücke nicht verkaufen, weil das behalten wir uns vor, weil das eine Wellenbewegung sein wird. Diejenigen, die jetzt in der Schule, die 15-, 16-Jährigen, wo es richtig hoch ist und mal vielleicht in 10 Jahren Eltern sein könnten, da braucht man dann wieder mehr Kita-Plätze. Also diese Grundstücke können wir auch weiter dann dafür verwenden, um erneut zu reagieren. Und haben uns aber trotzdem entschlossen, also nur in Anführungsstrichen mit den mobilen Raumeinheiten, das jetzt erstmal so ein Stück weit zu kompensieren, auch nur im Eigenbetrieb. Alle freien Träger behalten ihre Kitas so, wie sie jetzt sind. Und nochmal gesagt, also gerade im Kita-Bereich haben wir genug Puffer, um einen etwaigen Zuzug oder Zuwanderung beim Thema Dresdner Norden, um denen auch gerecht zu werden.
Reden Sie jetzt von räumlichen Kapazitäten oder von Erzieherinnen und Erziehern, die da sind?
Nee, erstmal geht es darum, um räumliche Kapazitäten. Und nochmal ein interessantes Thema, was die pädagogischen Fachkräfte angeht. Dort haben wir es zurzeit so, dass alle, nehmen wir nochmal die Flexverträge, 32 plus X nennt sich das, 32 plus X Verträge haben. In der Befragung zum Thema Festverträge haben im Durchschnitt, und Durchschnitt ist zwar immer so eine Sache, aber im Durchschnitt wurde geantwortet, man kann sich gut vorstellen, auf 35 Stunden im Durchschnitt dann hochzugehen, wo der Puffer immer noch wäre, wir haben ja eine 39-Stunden-Woche im TVED, und so dass wir dort also noch genügend Möglichkeiten hätten, da zu reagieren, wo wir aber trotzdem dranbleiben müssen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir an den Festverträgen, an dem Ziel festhalten, natürlich was die Attraktivität angeht von Arbeitsverhältnissen. Da schlafen ja die anderen Kommunen um uns drumherum auch nie. Um dort aber dann weiter attraktiv zu sein für junge Leute, die Erzieherin oder Erzieher werden wollen, dann braucht man diese Festverträge. Und da müssen wir natürlich dranbleiben. Derzeit haben wir leider die Situation im Eigenbetrieb, dass wir sehr verhalten einstellen, aber das können wir uns auch nur deshalb leisten, weil wir eine sehr gute Altersdurchmischung bei den Teams haben, bei den Kolleginnen haben, weil in den letzten Jahren sind sehr, sehr viele Erzieher und Erzieher eingestellt worden, also dass also die Altersdurchmischung ziemlich gut ist, aber das kann man mal 1, 2, 3 Jahre machen, aber dann wäre es fatal, wenn man so eine Situation weiterführt, und da müssen wir uns in der Tat Gedanken machen, wie man dort an die Nachwuchsleute rankommen.
Wenn jetzt hier gerade Tageseltern quasi verprellt werden, die dann irgendwann vielleicht keine Kinder mehr haben, und wenn da offensichtlich auch Verhalten nur eingestellt wird, haben Sie keine Sorge, dass sich das Problem, wie wir es ja schon beim Lehrermangel erlebt haben, auf Kita-Ebene wiederholen könnte, bis TSMC und Co. da sind?
Na, TSMC ist viel schneller da, als man denken. Da gehen wir mal davon aus, dass 27, 28 dort mit der Produktion beginnt. Insofern ist das ja schon übermorgen, und da müssen wir Sachen auch im Sinne von Betreuungsplätzen natürlich sichergestellt haben. In der Tat ist es so, da will ich überhaupt nicht widersprechen, was das Thema Lehrermangel angeht, dass wir dort hier das gut beobachten müssen. Und da komme ich wieder darauf zurück, deswegen ist es schon notwendig. Ich kann da nur an den Stadtrat appellieren, da Möglichkeiten in Erwägung zu ziehen, wie man eben zu diesen Festverträgen kommt, dass wir attraktiv sind. Weil ausbildungsmäßig, also diejenigen, die sich zur staatlich anerkannten Erzieherin oder staatlich anerkannter Erzieher ausbilden lassen, das ist ja ungebrochen. Ne? Also da ist da immer noch eine sehr, sehr gute Nachfrage. Und die Frage, die uns beschäftigen muss hier in Dresden, ist A, wie kriegen wir die für die kommunalen Kindergärten dann interessiert und motiviert? Aber das Gleiche haben die freien Träger, die schauen müssen, wie können wir entsprechend attraktiv werden, bleiben. Und deswegen meinte ich eben vorhin, wenn wir über das Thema Festverträge in Dresden reden, müssen wir auch beide in Betracht ziehen, also kommunale Kitas, aber auch freie Träger, damit man da keine Ungerechtigkeiten schafft.
Ich würde so langsam zum Ende kommen in unserem Gespräch. Und da habe ich mir im Podcast Politik in Sachsen bei meiner Kollegin Annette Binninger etwas abgeguckt, das ich gern mit Ihnen machen würde. Eine Schlussrunde. Ich beginne mit einem Satz und Sie vervollständigen diesen dann einfach. Los geht's. Erster Satz. Mit Blick auf die Stimmung bei dem Thema Elternbeiträge in Kitas würde ich mir wünschen, dass
man sehr sachorientiert die nächsten Wochen und Monate im Stadtrat diskutieren und abwägen, welche Möglichkeiten bestehen, das abzuwenden.
Zweiter Satz. Für den Bereich Bildungspolitik sollte in Dresden künftig mehr oder weniger Geld eingeplant werden, weil?
Natürlich mehr Geld eingeplant werden. Und weil ist eine ganz klare Sache. Kinder und Jugendliche sind diejenigen, die Dresden in 20, 30, 40 Jahren gestalten werden. Und wenn wir da jetzt an der Ausbildung oder an der Betreuung sparen, macht man sicherlich einen großen Fehler.
Ich weiß, Sie können nicht vorgreifen. Ich will eine Zwischenfrage stellen. Sie sagten vorhin mal in einem Satz, da müssen wir gucken, aus welchen Töpfen wir umschichten können. Haben Sie da einen Topf im Blick oder eine Stelle im Blick, von der man gut schichten könnte?
Naja, ich hatte ja schon mal gesagt hier, da müssen wir uns über das Thema Bildungsstrategie unterhalten. Jetzt mal um eigenen Bereich zu gucken. Es wäre unkollegial, wenn ich jetzt in anderen Politikbereiche schaue.
Das wäre spannend gewesen.
Ja, aber das mache ich nicht. Das machen andere hier. Aber das werden Sie von mir nicht hören.
Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem dritten Satz. Und dieser dritte Satz beantwortet auch so ein bisschen schon das, was Sie gerade gesagt haben. Wenn ich nicht Politiker geworden wäre, dann?
Wäre ich noch Lehrer.
Und das auch sehr gerne?
Ich wollte immer nur Lehrer werden im Übrigen. Und das war eigentlich mehr ein Zufall. Auch über ein Hobby eigentlich, dass ich mich für Politik interessiert habe. Und irgendwann war es dann mal so weit, dass ich gesagt habe, naja, du kannst nicht nur rummeckern, sondern wenn du was mitgestalten willst, dann musst du auch den nächsten Schritt gehen und mitmachen.
Das klingt logisch. Das war Jan Donhauser, von der CDU Beigeordneter für Bildung, Jugend und Sport sowie erster Bürgermeister von Dresden. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Damit geht diese Folge Thema in Sachsen zu Ende. Die Geschichte, wie es mit den Elternbeiträgen weitergeht oder auch mit der Petition, die noch bis Mitte November läuft. Diese Geschichte ist noch lange nicht zu Ende erzählt. Meine Kollegen der Lokalredaktion in Dresden bleiben an diesem Thema dran und berichten selbstverständlich, sobald es Neues gibt. Deshalb auch noch einmal als besondere Erwähnung hier. Danke an Theresa Helbig, dass du heute hier dabei im Podcast warst.
Gerne.
Genau, und hier geht es schon bald weiter im Podcast mit der nächsten Episode. Bis dahin empfehle ich Ihnen auf jeden Fall einen Blick auf unsere neue Website, falls Sie das noch nicht gemacht haben. Bei sächsische.de wurde nämlich kräftig umgeräumt und umsortiert. Uns gibt es zudem auch jetzt in einer deutlich verbesserten News-App für iPhone und alle Android-Geräte. So, dieser kurze Mini-Werbeblock am Ende in eigener Sache noch. Abgehakt, jetzt sage ich wirklich Tschüss, bis zum nächsten Thema in Sachsen.